Wir sind mit den aktuellen Zahlen wirklich fürs Gesamtjahr da und es sind tatsächlich 56% Leisure. Wir haben also eine wirkliche Leisure-Dominanz im Segment. Das ist ein wirklich völlig neues Bild, mit dem wir uns in der Branche auseinandersetzen müssen. Unsere Zielgruppe hat sich einfach komplett gewandelt. Das ist ja das, was ich ja auch schon seit mindestens 2-3 Jahren immer wieder auch sage. Wir entfernen uns mit unserem Segment immer weiter vom ursprünglichen USP, ja, und lehnen uns immer weiter an die klassische Hotellerie an. Und damit verschwimmen natürlich hier einfach auch Grenzen. Und das bringt natürlich auch eine komplett neue Wettbewerbssituation von beiden Seiten auf den Plan.
Das ist der Immobilierungs-Podcast von Immocom. Jede Woche die Köpfe, Projekte, Konflikte und Geschichten der Immobilienwirtschaft. Mit Yvette Wagner.
Wir können Short Stay, wir können Mid Stay und wir können Long Stay. Mit diesem Satz beschreibt Annette Gregorius, Gründerin von Apartment Service und prägende Stimme des Segments, die neue Realität der Service Apartments. Was nach Stärke klingt, ist in Wahrheit Ausdruck eines tiefgreifenden Umbruchs. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist von 19 Nächten im Jahr 2022 auf 9 Nächte 2024 und zuletzt auf 7 Nächte im vergangenen Jahr gefallen. Damit verschiebt sich nicht nur das Geschäft, sondern auch die ursprüngliche Definition des Produktes. Parallel dazu rückt das Segment immer näher an die klassische Hotellerie heran. Short Stay gewinnt an Bedeutung, nicht zuletzt wegen höherer Margen, während Long Stay wegen fehlender Corporates und internationaler Gäste an Gewicht verliert. Neue Zielgruppen bringen Chancen, erhöhen aber zugleich den Druck auf Produkt, Betrieb und Positionierung. Dass die Auslastung 2025 am Ende doch wieder knapp über 80% lag, ist vor allem einem starken vierten Quartal zu verdanken. Auch auf der Angebotsseite zeigen sich Spannungen. Leipzig hat sich nach Anzahl der Apartments in die Top 5 geschoben bei gleichzeitig stagnierender Nachfrage. Für Annette ist das ein klares Warnsignal. Ihr Urteil eindeutig. Für Investoren derzeit kein Markt für weiteres Wachstum. München und Berlin bleiben die stabilsten Standorte. Hamburg steht weiterhin ganz oben auf den Expansionslisten. Frankfurt am Main leidet weiter an Überangebot. Das Gespräch ist ein kleiner Vorgeschmack auf die SOAPART am 18. und 19. November in Berlin. Immobilierus ist Medienpartner und ich bin gespannt, wie die Branche diese Verschiebung selbst einordnet. Wie viel Flexibilität das Produkt wirklich verträgt, wo die Grenzen liegen und was vom ursprünglich so geschätzten Gastgebertum am Ende bleibt. Und damit viel Spaß mit Annette Gregorius von Apartment Service. Immobilierus Podcast. Heute mal wieder im schönen Berlin. Es gibt eine Schnellfragerunde zum Warmwerden. Dann wissen auch alle direkt, worum es geht. Liebe Annette, maximal ein Satz ist deine Challenge.
Okay.
Neue Brands im Segment Service Apartment. Echte Differenzierung oder nur Marketing?
Ganz ehrlich, wir haben kaum neue Brands. Also ich kann die an einer Hand abzählen. Mehr haben wir die Mischkonzepte aus der Hotellerie.
Gut, kommen wir dann noch drauf. Service Apartments als Lösung für Büroleerstand, realistische Option oder überstrapazierte Idee?
Für mich eher realistische Option, wenn die Betreiber bereit sind, wirklich eine Kompromissbereitschaft mitzubringen.
Long Stay, weiterhin das Herz des Geschäfts oder inzwischen überschätzt, abgelöst, nicht mehr wichtig?
Eine Frage, die mich natürlich schmerzt. Kurze Antwort, leider nicht mehr das Herz, obwohl es das sein sollte. Großer Wandel im Geschehen gerade.
Und damit herzlich willkommen im Immobilieros Podcast. Das ist, glaube ich, unser dritter. Liebe Annette Gregorius, Apartment Service heißt dein Unternehmen. Du bist die Fachfrau Deutschlands im Bereich Service Apartments. Du bist auch die Veranstalterin der SOAPART, da kommen wir ganz am Ende drauf, weil ich nämlich mit Immobilieros Medienpartner bin und darüber freue ich mich sehr.
Wir freuen uns auch sehr darüber, liebe Yvette.
So, und jetzt haben alle mitbekommen, worum es geht. Und zwar, es geht um Service Apartments und Marktverschiebung hast du schon so ein bisschen angedeutet. Lass uns mal einsteigen. Leisure hat erstmals mit 51% den größten Anteil, so haben es eure Marktzahlen Ende 2025 gesagt. Da sind wir ja schon mittendrin in der Marktverschiebung, oder?
Absolut. Das ist eigentlich das größte Thema, in dem wir uns im Moment befinden. Und die Zahlen, die du jetzt ja hier gerade noch mal gesagt hast, das waren ja unsere Zahlen, die wir zur Soopart mit Stand Q3 halt vermeldet haben. Ja. Wir haben ja jetzt gerade ganz frisch unsere Marktbefragung 25 abgeschlossen. Das heißt, wir sind mit den aktuellen Zahlen wirklich fürs Gesamtjahr da. Und es sind tatsächlich 56% Leisure. Wir haben also eine wirkliche Leisure-Dominanz im Segment. Das ist ein wirklich völlig neues Bild, mit dem wir uns in der Branche auseinandersetzen müssen. Unsere Zielgruppe hat sich einfach komplett gewandelt. Wir kommen von 70-30, das muss man an der Stelle vielleicht einfach auch nochmal sagen, 70% Corporate, 30% Leisure.
Wo sind die Corporates hin?
Na, jetzt hier, also wo sind sie hin? Also ich dachte, bei 44 wäre jetzt mathematisch die logische Folge. Nein, wo sind sie hin? Na, natürlich haben wir einfach ein komplett verändertes Reiseverhalten bei den Corporates. Ja, wir können, nachdem wir jetzt gerade letzte Woche ganz frisch die Zahlen vom VDR, vom Verband Deutschen Reisemanagement gehört haben, haben wir zwar 2025 wieder ein gestiegenes Reisevolumen, aber es wird viel kostenbewusster halt gereist. Das heißt, es wird eine Kategorie tiefer gereist. Es wird doch überlegt, über welchen Zeitraum muss gereist werden. Ja, diesen Trend, den wir einfach lange, lange hatten, dass wir gesagt haben, es wird viel weniger, dafür länger gereist. Ja, das sehen wir jetzt gerade ein Stück weit wieder ein bisschen ausgehebelt. Ja, da müssen wir gucken. Ja, und wir sehen einfach aber wirklich, dass sich das Geschäftsreiseverhalten komplett geändert hat.
Ja. Also preiswerter und nicht mehr so lange sozusagen.
Richtig, genau. Wie gesagt, ob es das so lange nicht mehr gibt, das werden wir sehen. Ja. Wir sehen ein höheres Volumen, aber wir sehen wirklich gesunkene Reiseausgaben. Ja, und das hat natürlich dann auch was mit der Aufenthaltsdauer zu tun in der Konsequenz.
Gut, weitere Verschiebung, wie ich finde, mehr als die Hälfte der Gäste, wieder nach euren eher alten Zahlen, kam aus Deutschland. Und gerade das Segment war ja immer so stolz darauf, so international zu sein, auch mit vielen Corporates zusammenzuarbeiten. Also sehen wir da auch eine Verschiebung oder ist das nur eine Momentaufnahme?
Nein, hat sich wirklich nochmal bestätigt jetzt auch durch die Gesamtmarktzahlen 25. Also wir sind jetzt bei 60% Corporate, also nicht Corporate, sondern 60% nationale Nachfrage. Ja, das heißt, uns fehlt das internationale Geschäft, so wie es der gesamten Hotellerie ja fehlt. Ich meine, damit sind wir im Segment ja nicht allein, das muss man ja ganz klar sagen. Aber die anhaltenden geopolitischen Konflikte, die einfach natürlich da sind, die beinhalten oder die beeinträchtigen natürlich maßgeblich das internationale Reisegeschäft. Und da hängen wir mittendrin. Ja. Uns fehlen vor allem die Gäste aus dem asiatischen Raum. Die sind nicht da. Die Gruppen sind nicht da. Das Projektgeschäft ist in der Form halt einfach nicht da. Und das hat massive Auswirkungen.
Und wenn wir das jetzt mal zusammen sehen, also heißt mehr Leisure und mehr nationale Nachfrage. Was macht das denn jetzt mit Aufenthaltsdauer? Leisure bedeutet ja für mich, ich bin eben nicht nur eine Nacht unterwegs oder zwei, sondern ich bleibe halt ein bisschen länger. Dann lohnt sich ja auch meine Küche und so weiter und so weiter. Kennen wir alles. Und was bedeutet das auch für die Betreiber hinsichtlich einer Planbarkeit? Wird es immer kurzfristiger gebucht? Wie sieht das aus?
Also das in jedem Fall, wobei das ja ein Trend ist, den haben wir schon über die letzten 10 Jahre massiv, dass also auch in unserem Segment einfach viel, viel kürzer die Projektentscheidung gefallen wird, beziehungsweise die Suche gestartet, muss man ja so vielleicht eher sagen. Ja, obwohl man halt einfach denkt, ihr wisst alle, wir sind eigentlich in einem Segment seit Jahren unterwegs, wo wir einen Nachfrageüberhang haben und ihr seid für Monate an einem Standort. Warum kommt ihr sozusagen gefühlt eine Woche vorher mit der Anfrage? Also das hat uns ja schon die letzten Jahre einfach ja immer ein bisschen auf ein Konzept einfach auch gebracht, wo man einfach auch sagt, also man muss das auch teilweise aushalten können, darauf zu warten, dass das Longstay dann halt auch noch, dass der Longstay dann auch noch kommt. Das tun ja ganz viele Betreiber logischerweise dann auch nicht, sondern irgendwann fällt natürlich die Entscheidung, auch die Kanäle aufzumachen und Shortstay halt einfach auch reinzunehmen. Und mit den Entwicklungen der letzten Jahre ist ja sowieso diese Entwicklung zum Shortstay viel, viel größer einfach auch geworden und durch dieses veränderte Reiseverhalten. Auf der einen Seite eben das Zurückgehen des Corporate Travel, auf der anderen Seite eben die Zunahme der Leisure-Leute, die natürlich keine Woche in der Stadt sind. Das hat ganz viel mit unseren Aufenthaltsdauern halt einfach gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wo wir 22 mal standen aus unserem ersten Podcast vielleicht.
Keine Ahnung, nein, nee.
Also wir waren im Segment durchschnittlich mal bei 19 Nächten Aufenthalt, ja, was ja halt einfach wirklich diesen Fokus zeigt. Und wir hatten sehr große Unterschiede zwischen den Apart-Hotels, dem einen Betriebstyp und den Service-Department-Häusern als dem anderen Betriebstyp innerhalb des Segmentes der Service-Departments. Und wir haben uns jetzt wirklich über die letzten Jahre kontinuierlich nach unten gearbeitet, ja, was die Aufenthaltsdauern halt einfach betrifft. Und letztes Jahr waren wir, also 24, sage ich mal, wenn ich da noch sage, also die letzte Zahl, die wir veröffentlicht hatten, waren 9 Nächte. Das heißt, uns fehlten schon mal 10 Nächte innerhalb von 2 Jahren, die wir eingebüßt haben. Das hat ja schon mal diesen großen Shift im Segment halt einfach auch eingeleitet und verdeutlicht, was da jetzt eigentlich auch gerade im Segment passiert. Und wir sind jetzt in 25 nochmal runter. Wir sind jetzt bei 7 Nächten.
Das bedeutet ja aber, also Longstay ist ja eines der Definitionsmerkmale von Service Apartments und das ist ja jetzt eigentlich schwindend.
Absolut. Also ich sag mal, dass es ein Merkmal ist, das haben wir ja auch über die letzten Jahre gelernt. Es hat unser Segment, dafür wurde es mal angedacht. Es war ein Segment für Corporates und es war ein Segment für Longstay. Das haben uns vereinzelte Marken ja schon immer gelehrt, dass das Produkt per se nicht nur für den Longstay einfach auch gemacht ist, sondern dass es auch kürzerfristig ausreichend Zielgruppen gibt, die so eine Küche im Apartment halt einfach auch schätzen, auch wenn sie eben nur für 2 oder 3 Nächte halt da sind. Mit denen wussten wir ja ehrlicherweise am Anfang gar nicht so richtig, wie wir, ne, da haben wir ja noch innerhalb unserer Definitionsfindung überlegt, was machen wir mit denen jetzt? Ja? Ist das ein Suitenkonzept oder was ist das überhaupt für ein Produkt? Weil es passte nicht in unsere Longstay-Denke. Ja? Aber inzwischen, wie gesagt, wissen wir ja, dass eben auch ein Apartmentprodukt, was mit allen Features, wenn man es einfach sage ich mal, nur von der Ausstattungsseite betrachtet, dafür gemacht ist, eben Longstay beherbergen zu können, genauso gut für einen Shortstay geeignet ist.
Das ist aber trotzdem verrückt, weil das weicht ja sozusagen die Definition auf.
Ja, jein. Also ich sag mal, es ist in der Ursprungsdefinition heißt es ein Produkttyp innerhalb der klassischen Beherbergung, der durch die Küche mit der Selbstversorgung insbesondere für mittel- und längerfristige Aufenthalte gemacht ist. Ja.
Gut, so, und mittelfristig kann ich jetzt ein bisschen interpretieren.
Ja, also ich sag mal, diese Grenzen haben sich tatsächlich jetzt verschoben. Also und das ist ja das, was ich ja auch schon seit mindestens 2, 3 Jahren immer wieder auch sage. Wir entfernen uns mit unserem Segment immer weiter vom ursprünglichen USP, ja, und lehnen uns immer weiter an die klassische Hotellerie an. Und damit verschwimmen natürlich hier einfach auch Grenzen. Und das bringt natürlich auch eine komplett neue Wettbewerbssituation von beiden Seiten auf den Plan. Ja.
Mhm. Aber ist das jetzt aus deiner Sicht gut oder ist das schlecht?
Ich sehe da drin auch eine Gefahr. Ich sehe einerseits natürlich, dass die Betreiber natürlich sehen, dass, wie gesagt, dadurch, dass der Betriebstyp als solches bekannter geworden ist, ist es ja auch für Zielgruppen attraktiver geworden, die gesagt haben, hey, warum muss ich denn jetzt 3 Wochen oder 4 Wochen und länger in der Stadt sein? Ich finde so ein Apartment eben auch für 1 Woche maximal attraktiv. Das, was die Apart-Hotels ja ohnehin von Anbeginn einfach auch gemacht haben. Das war ja etwas auch sehr Positives für das Segment, dass man gesagt hat, durch die höhere Bekanntheit, die das Segment erlangt hat, ist die Zielgruppe natürlich auch noch mal breiter geworden. Ja, und natürlich haben die Betreiber auch Spaß daran gefunden, höhere Raten, weil unsere typische degressive Preisstruktur, ne, also die hat natürlich dann einhergebracht, dass du im Kurzzeitbereich sind wir ja als Apartmentprodukt nicht per se günstiger, im Gegenteil, oft sogar fast teurer als die klassische Hotellerie. Aber das Produkt wurde trotzdem einfach gerade auch für Familien, für Pärchen, für Freunde, ist absolut in den Fokus gerückt, ja, weil man die Vorteile dieses Individuellen, dieses Flexiblen einfach komplett geschätzt hat. Und das hat natürlich einfach auch völlig neue Perspektiven den Betreibern gezeigt. Es kam dann, sage ich mal, durch die Pandemie und durch alles, was wir im Nachgang durch diese Multikrisensituation erlebt haben, mit der Kostenexplosion, die einfach einherging, kam ein Stück weit auch eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, weil höhere Kosten mussten ja aufgefangen werden. Und das kannst du natürlich mit stark rabattierten, degressiven Raten im Longstay einfach nicht tun. Ja, da ist dann einfach die ganz simple Ertragsrechnung funktioniert dann halt nicht mehr. Also da muss man jetzt nicht großartig Weltmeister im Segment sein, um zu erkennen, dass das halt einfach nicht wirtschaftlich funktioniert. Deshalb hatten ja sehr, sehr viele Betreiber ohnehin jetzt schon den Drang zu sagen, okay, ich muss bestimmte Defizite halt einfach auch durch Shortstay kompensieren, was ja in der vergangenen Zeit auch einfach total gut funktioniert hat. Und es bleibt ja aber eben per se dieser große Vorteil, dass ein Service-Department-Produkt das eben kann. Wir können Short-Stay, wir können Mid-Stay und wir können Long-Stay. Ja, und das ist ja andersrum, sage ich mal, für die klassische Hotellerie. Sie können es ja nicht gleichermaßen so sagen, weil irgendwo hat es dann, wenn du keine Möglichkeiten der Selbstversorgung halt da sind, hat es ja Grenzen.
Mhm. Was macht das denn aber, das finde ich immer eine ganz spannende Zahl, Auslastung, weil das ist ja sehr, sehr lange geflogen. Dann haben wir in den letzten Jahren schon, ich würde mal sagen, einen leichten Rückgang gesehen. Letztes Jahr waren ja dann auch alle erstaunt, als du die Zahl da hingeworfen hast, weil es war unter 80. Das gab es so lange nicht. Und was macht der RevPAR, was sagen die aktuellen Zahlen?
Genau, also Q3 haben wir ja damals 76,9% vermelden müssen. Das war für mich auch wirklich ein Novum so an der Stelle. Ist ja immer noch im Vergleich zur klassischen Hotellerie hoch gewesen. Aber natürlich, also wie haben wir selber auch bei uns getitelt, wir verlassen eine Komfortzone. Ne? Und wir müssen jetzt, mit dem wir jetzt die kompletten Zahlen für 25 kennen, muss man sagen, ja, wir hatten aber ein starkes Q4. Ja, und das starke Q4 hat uns unser Gesamtjahr gerettet. Ja, das heißt, wir haben jetzt 2025 mit wieder 81% Auslastung übers Gesamtjahr abgeschlossen. Ja, das hätte ich zum damaligen Zeitpunkt, als ich im November die Zahlen präsentiert habe, hätte ich es ehrlicherweise auch nicht für möglich gehalten. Aber so ist es. Aber es ist zum Teil wirklich zu Lasten der Rate gegangen. Ja, also im Gesamtsegment sind wir leicht nach unten. Wir sind von 92% sind wir halt auf 89,50 jetzt halt in der Durchschnittsrate runter im Segment. Aber die größten Einbrüche haben tatsächlich die Apart-Hotels dabei erlebt. Die haben zwar eine Auslastungssteigerung, aber sehr zu Lasten der Rate.
Und das ist ein Trend, der anhalten wird?
Ich fürchte, im Moment, von dem, was wir am Markt im Moment sehen, ist das, glaube ich, das, was wir sehen, ja.
Kurzer Break im Podcast für zwei Herren, Jobst und Julius Junicke von der Junicke-Gruppe sind bei mir. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Ich kenne auch die Junicke-Gruppe schon eine ganze Weile. Ihr macht vor allem Logistik. Ich möchte aber eigentlich jetzt mal mit euch über was anderes ganz kurz sprechen. Julius, was macht denn euer Unternehmen aus?
Naja, bei uns ist es so, wir sind ein Familienunternehmen, wir haben kurze Entscheidungswege, das halte ich immer für eine sehr wichtige Sache auch. Wir stimmen uns, also mein Bruder und ich, mit unserem Team ab und können dadurch deutlich schneller entscheiden als andere. Und was es bei uns ausmacht zu arbeiten, ist natürlich, dass wir einen gewissen Spirit haben. Man muss sagen, bei uns gibt es keine Work-Life-Balance, das ganz offen gesagt, sondern bei uns wird ordentlich gerackert. Wir machen auch häufiger die 40-Stunden-Woche zweimal. Aber es ist für uns einfach so, es ist unsere Passion. Also wir lieben das, was wir tun, das mit vollem Herzen. Und ich glaube, das ist auch das, was es bei uns ausmacht, dass man sagt, man hat keine Langeweile. Einem wird nicht langweilig, man kann unglaublich viel lernen. Wir können unglaublich viel von den neuen Mitarbeitern auch lernen und ja, freuen uns da konstant auf tolle Bewerbungen und Menschen, die in unser Team passen, die ja, die Ärmel hochkrempeln wollen, was bewegen wollen und nicht nur sagen wollen, wie etwas nicht geht, sondern sagen, Attacke sind, angreifen wollen. Und das, glaube ich, das zeichnet uns aus.
Ja, Jobs, und hast du noch was zu ergänzen oder bist du?
Das absolut. Also, was können wir bieten? Wir sind ein Unternehmen, was wirklich unternehmerisch geführt ist. Also, wo man sagt, wir treffen Entscheidungen gemeinsam, wir finden Wege, wie kann was gelingen. Es gibt schnell viel Verantwortung und ich glaube, wenn man bei uns arbeitet, kriegt man relativ schnell ein Unternehmerleben vermittelt und lernt andere Dinge, kriegt andere Gesichtspunkte zu sehen und hat ein aufregendes Leben.
Ein aufregendes Leben versprechen die beiden Herren der Unike-Gruppe. Das ist doch mal was. Zwar keine Work-Life-Balance, aber ein aufregendes Leben.
Ein bisschen
Leben.
Haben wir schon. Also ganz so schlimm ist nicht.
Gut, alle Infos dazu gibt es wie immer in den Shownotes und auf unike.com. Und damit geht's jetzt weiter in den Podcast. Du hast jetzt schon Kostensteigerungen mehrfach angesprochen. Jetzt gibt es ja, ich weiß nicht, ich nenne sie jedes Mal, aber sie sind für mich natürlich so ein Beispiel. Lime Home, kein Service. Also man kommt dahin, man hat da eine App und dann steht man da ganz schön alleine da. Ich habe da auch schon sehr oft vor verschlossener Tür gestanden und musste dann irgendwie per WhatsApp klären, wie ich da reinkomme. Jetzt wissen wir ja, KI ist ja nicht zwangsläufig der Garant dafür, dass es wirtschaftlich ist. Die erste Frage, die sich damit verbindet, ist, inwieweit setzt das Segment noch viel, viel stärker auf KI und was macht das mit, ich sage jetzt mal mit dir, also mit dem Produkt als Gastgeber, weil ihr seht euch ja auch immer sehr, sehr stark in der Funktion als Gastgeber mit den Community-Flächen. Es ist jemand ansprechbar, also das habt ihr ja auch in den vergangenen Jahren immer sehr, sehr gelebt.
Genau. Also ich sag mal, KI war natürlich jetzt für uns auch eine wichtige Frage, mal bei den Betreibern wirklich nachzuhorchen, zu sagen, wie viel Prozent arbeiten jetzt effektiv schon damit? Was würdest du schätzen? Wie viele sind wirklich mit KI fest im Einsatz?
Naja, also was heißt fest im Einsatz? Die Frage ist ja auch immer, zählt da jetzt, ich nutze ChatGPT, um mal einen Text zu schreiben oder brauchen die dann schon Tools?
Ja, schon Tools. Also das.
Okay, da würde ich jetzt mal sagen 70%.
Ja, wir sind höher, 82% sind es im Gesamtsegment, 14% haben es halt in der Planung. Also das heißt natürlich, es ist das beherrschende Thema. Und da wir ja wirklich einfach per se schlankere Personalstrukturen haben, sind wir ja auch darauf angewiesen, ja, weil wir müssen ja diese Effizienz bekommen. Und in allererster Linie ist für mich der Einsatz der KI Effizienz. Und dann setzt eigentlich genau diese Schere ein, ja. Also wir haben einen sehr starken Fokus eben von den rein digitalen, wie du es gerade mit Beispiel Lime Home gesagt hast. Aber da haben wir natürlich auch ein Numa, da haben wir eine Homaris, da haben wir ein Bob W, die alle sehr, sehr stark digitalisiert sind und eben nicht mehr auf den Gast vor Ort setzen. Und die anderen Brands, die aber ganz bewusst sagen, KI ist für uns nur ein Mittel, um wirklich Kapazitäten bei unseren Gastgebern, bei unseren Hosts, wie auch immer sie das halt, ne, dann halt auch im Haus in der eigenen Brand halt auch bezeichnen, aber frei zu bekommen, ja, damit wir eben gar dieses Gastgebertum halt einfach auch ausleben. Also ich sag mal, wir erleben da eigentlich gerade so eine ganz große Schere, ja, zwischen der Entwicklung der Digitalen, die eben sagen, wir brauchen keine Leute vor Ort und das ist nicht auch überhaupt nicht Teil unserer DNA, sondern wir investieren alles, damit eben eine digitale Customer Journey funktioniert und auch selbst im Zweifel, wie du es gerade beschrieben hast, wenn da mal ein Problem ist und du kommst nicht ins Apartment rein, dass dir trotzdem schnell geholfen wird, aber alles auf dem digitalen Weg und nicht, dass du nach unten halt gehst und sagst, können Sie mir mal helfen. Ja.
Aber wir haben ja jetzt vorhin gerade gesagt, ne, also Leisure steigt, Corporates gehen zurück. Also wenn ich jetzt mit meiner Familie anreise und sag mal mit zwei kleinen Kindern, erwarte ich ja einen anderen Service, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Nacht, zwei Nächte, vielleicht auch Longstay. Ich bin da für mich, ich stürze auf Arbeit ins Büro, stürze wieder zurück und will meine Ruhe haben. Das sind doch auch unterschiedliche Zielgruppen. Geht es dann da trotzdem ohne Gastgeber?
Also genau, das ist immer natürlich eine sehr, sehr persönliche Entscheidung, ob du das magst oder ob du das nicht magst. Und ich sag mal, es gibt ja Gott sei Dank genug Marken in unserem Segment, die eben genau auf diese Servicequalität mit einem festen Ansprechpartner vor Ort halt auch nicht verzichten wollen und auch ganz klar sagen, das wird es bei uns nicht geben. Wie gesagt, KI einfach nur als Effizienzunterstützer, um eben Zeit für die Arbeit am Gast zu gewinnen. Ja, also das sagen ja gerade, ich sag mal so von den klassischen Marken im Service-Department-Bereich, sagen das ja ganz, ganz viele. Ja, also insofern, wir kriegen es einfach nur, ich sag mal, in der Wahrnehmung vielleicht in einer anderen Gewichtung, weil die Digitalen natürlich so extrem überproportional wachsen. Und deshalb hat man vielleicht in der Wahrnehmung das Gefühl, das Gesamtsegment würde sich nur noch dahin so entwickeln. Aber ich sag mal so, die klassischen Brands, die betonen sehr wohl den Service vor Ort und den persönlichen Ansprechpartner, wie wichtig der ist.
Das betonen sie vielleicht, aber ich mache jetzt hier mal die maulige Bertha. Ich bin ja auch viel in Deutschland unterwegs und beschäftige mich ja auch immer damit, wo übernachte ich jetzt? Und für mich ist es wirklich extrem komplex. Wenn ich jetzt auf die einzelnen Homepages der Betreiber gehe, also ich sehe nicht auf den ersten Blick, ob ich da jetzt nur Longstay oder ob ich auch Shortstay machen kann. Ich sehe nicht auf den ersten Blick, ist dort jemand vor Ort oder ist dort niemand vor Ort. Also das ist natürlich auch so eine Bubble, in der wir da leben. Jetzt, ich beschäftige mich auch mit diesem Thema. Du siehst das wahrscheinlich auf den ersten Blick, aber jemand, der jetzt, ich sage jetzt mal, nur zweimal im Jahr verreist und geht da jetzt auf so eine Homepage, der sieht überhaupt nicht durch. Also der versteht das auch nicht. Ist das jetzt nur so meine persönliche Einschätzung oder würdest du das zumindest ein Stück weit teilen?
Nein, ich glaube, das ist für jemanden, der sich mit dem Segment nicht so in der Tiefe beschäftigt und natürlich auch die DNAs der Brands nicht so genau kennt, wie wir es jetzt hier bei Apartment Service halt auch kennen, nicht immer so leicht zu durchdringen. Zumal es ja auch innerhalb der Brand, innerhalb der Standorte auch wieder variieren kann. Weil je nachdem, wie groß eine Property ist, ist eben jemand vor Ort oder ist es eben halt nicht oder ist es stundenweise, weil im Clustergedanken halt beispielsweise, ja. Also dieses, was erwartet mich eigentlich vor Ort? Ich glaube, da musst du dir als Gast einfach im Vorfeld wirklich viel Zeit nehmen, um diese Informationen zusammenzubekommen. Und so wie du es schon auch richtig sagst, also du wirst zum Beispiel, bei manchen steht eben, die Preise stehen dann erst ab längeren Aufenthalten drauf. Aber wenn du in alle gängigen Buchungsportale gehst, die für Shortstay gemacht sind, wirst du diese Häuser natürlich finden. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte eigentlich den Direktvertrieb unterstützen und willst schnell mal auf der Webseite eher haben, kann es schon auch mal dazu führen, dass du das Angebot nicht direkt durchdringst. Ja? Also da ist sicherlich hinsichtlich der Transparenz und der Produktbeschreibung noch Luft nach oben bei allen Beteiligten. Ja, aber es kommt natürlich auch einfach daher, dass wir dafür eigentlich gar nicht gemacht waren. Ne? Wenn wir nochmal, unser Herzstück war eigentlich der Longstay, da kommen wir her. Jetzt wurden wir zum einen eben in den Shortstay gelockt, weil es natürlich attraktivere Margen versprochen hat. Auf der anderen Seite, weil wir natürlich auch die Kostensteigerung haben und diesen Bereich brauchten. Ja, aber dass das natürlich jetzt so einen starken Shift halt einfach nimmt, damit haben, glaube ich, sicherlich auch die wenigsten im Gesamtsegment gerechnet, weil wir nähern uns ja immer, immer stärker an die klassische Hotellerie einfach auch an.
Mhm. Also dann sollten alle mal auf ihre Homepage gucken und mal jemand, der keine Ahnung davon hat, drauf gucken lassen und dann mal fragen, verstehst du alles?
Genau.
So, eine für mich immer sehr, sehr spannende Frage. Es gab ja sehr lange einen wirklich mega Hype und dann bremstest du ja schon ein bisschen mit deinen Zahlen aus. Ich sehe das noch bei der Soapart, vor 2 Jahren war das, glaube ich, wo du dann gesagt hast, Frankfurt ist dicht, es gibt zu viel in der Pipeline. So. Jetzt gibt's aktuelle Zahlen. Welche Städte sind denn noch Service Apartment Hochburgen? Wo ist der Markt dicht? Mhm. Weil ist ja immer so, ne? Alle wollen nach Hamburg, weil, also letztes Jahr auch auf dem Podium, jeder sagte dort, falls jemand was in Hamburg hat, wir möchten dahin. Wie sieht's denn jetzt aus?
Genau, also an die Hamburg-Fahne kann ich weiter wedeln.
Ah.
Obwohl da natürlich jetzt einfach auch gerade viel passiert. Ne? Also wir haben viel, viel, was wir in der Pipeline für Hamburg halt einfach sehen. Und da müssen wir natürlich einfach auch aufpassen, dass wir nicht den Leipzig-Effekt produzieren. Ja?
Der Leipzig-Effekt ist wie?
Ist der, dass wir auch einfach lange immer gesagt haben, es ist ein super florierender Markt und es ist natürlich maximal attraktiv. Eigentlich der attraktivste Aufsteigermarkt mit nach den Top 4. Ja? Und das haben natürlich viele den Ruf einfach auch gehört. Es wurde unglaublich viel gebaut. Es ist sehr viel an Produkten halt einfach auch dazugekommen, sowohl in unserem Segment als auch in der klassischen Hotellerie. Also sehr bemerkenswert finde ich tatsächlich, dass sich Leipzig auf Top 5 bei uns im Segment, einfach wenn du dir die Anzahl der Apartments halt anschaust, geschoben hat. Aber auf der anderen Seite ist natürlich das auch eine gefährliche Situation jetzt, weil die Nachfrage nicht adäquat halt in Leipzig gewachsen ist. Das heißt, wir haben eine Explosion, sage ich mal, in der Angebotsentwicklung, aber die Nachfrage ist halt einfach gleichbleibend bis stagnierend und verteilt sich natürlich auf ein viel, viel größeres Angebot. Und das macht es natürlich insgesamt für alle Betreiber weniger attraktiv. Also deshalb muss ich leider sagen, Leipzig ist jetzt, wenn du mich fragst, was ist ein Markt, wo es eher jetzt nicht bitte weiter zu investieren gilt und weiter zu entwickeln, dann sage ich Finger weg von Leipzig. Ja, so sehr wir selber die Stadt ja auch lieben und ja auch unsere zweite Heimat sozusagen über die letzten Jahre mit der Soho Park geworden ist. Aber gefährlich, ja. Also das, was dort an Angebotswachstum gekommen ist, muss jetzt erstmal wieder von der Nachfrage auch kompensiert werden. Und das ist noch ein Stück weit Weg. Maximal attraktiv bleiben Berlin und München, ja. Also im Moment führt immer noch München rein mit der Anzahl der Einheiten, ja, aber mit weniger Häusern. Also das heißt, per se ist es so, wie wir den Trend ja auch schon immer gesehen haben. München hat eigentlich im deutschen Vergleich die größten Häuser, ja, aber ist ja auch kein Wunder. Wir haben eben mit einem Revo mit den über 600 Einheiten und mit dem Dynapark mit über 550 Einheiten haben wir einfach die zwei größten Objekte, die es überhaupt in Deutschland halt gibt, in München positioniert. Und das verschiebt natürlich in so einem Segment halt einfach auch ganz klar die Größenverhältnisse. Berlin maximal attraktiv, obwohl es Berlin insgesamt mit seinen Übernachtungszahlen ja hinterherhinkt. Also diese Entwicklung, wie wir es ja immer gesagt haben, Klassenprimus und ganz weit vorne in allen Auslastungszahlen, ist es eben einfach leider auch nicht, weil, sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, einfach die Internationalen fehlen. Ja, also uns fehlen insgesamt einfach die Zahlen, damit eben alle davon halt partizipieren, bei gleichzeitig eben viel Angebotswachstum. Und Berlin hat noch extrem viel in der Pipeline. Ja, also da kommt einfach noch ganz viel. Trotzdem bleiben das eigentlich die zwei Top-Märkte. Ja, Hamburg, wie gesagt, auch maximal attraktiv, wie ich schon gesagt habe, aber ist viel in der Pipeline. Und an Frankfurt hat sich nichts geändert. Frankfurt leidet weiterhin. Ja, und das ist eigentlich der Standort, wo uns die Betreiber die größten Bauchschmerzen und die größten Bedenken einfach auch reflektieren.
Was würdest du jetzt zu B- und C-Städten sagen? Also Leipzig habe ich jetzt immer als B-Stadt gesehen, aber du katapultierst ja gerade Leipzig zumindest vom Angebot her nach oben.
Genau, also dass sie sich vor Köln, vor Düsseldorf geschoben haben, ist schon bemerkenswert. Ja, also weil wie gesagt, also wir sind jetzt in Berlin, München, Frankfurt, Hamburg und dann kommt schon Leipzig, wenn man nur rein angebotsseitig das halt betrachtet.
Welche B-Städte, C-Städte sind noch?
Ach, also da bleibt, sag ich mal, die Attraktivität schon in der Breite auch gegeben. Ja, aber was wir erlebt haben die letzten Jahre, dass doch einige Betreiber, nachdem es ja ganz am Anfang, also ich meine, ich kann ja jetzt gerade so auch in unserem Jubiläumsjahr gut viel reflektieren so. Und gerade am Anfang waren ganz viele, die gesagt haben, Service Apartments sind ein Segment für die Top 4 Städte. Ja, und ich sag mal, wenn wir uns diese Zahlen auch anschauen, wir sind ja nach wie vor dabei, dass zwar über 42% des Gesamtangebotes in diesen Top 4 Städten in der Republik halt einfach existieren. Ja? Und trotzdem, also dann hatten wir diesen Hype in B, C, sogar D Städte. Ja? Und da haben wir jetzt einfach die letzten zwei Jahre ein Stück weit von vielen Betreibern ein Zurückrudern auch erlebt, ja, weil sie gesagt haben, sehen wir jetzt nicht mehr. Also wenn wir jetzt wachsen, dann wollen wir doch eigentlich in den Top 4 halt wachsen. Bis auf wenige Betreiber, sage ich mal, die B- und C-Städte eben ganz stark in den Fokus nehmen und damit einfach auch sehr, sehr gut fahren.
Weil sie dann das einzige Haus am
richtig,
Platz sind,
sage ich. Weil wir dann eben nicht die, wie wir es jetzt gerade im Beispiel Leipzig auch besprochen haben, diese Wahnsinns-Mitbewerbersituation haben, weil dann sind sie einfach der Platzhirsch. Ja, und geben halt einfach ein Produkt halt an den Markt, wo es ganz oft einfach keine Alternativen gibt. Die sind dann wieder deutlich kleiner, aber macht dann auch Sinn. Und gerade wenn man mit digitalen Strukturen unterwegs ist, lässt sich das ja auch super im Gesamtsystem halt einfach auch integrieren. Und du schaffst aber eine Flächendeckung, die ist schon sehr besonders halt. Ne?
Mhm. Hast du denn noch eine aktuelle Zahl, wie viele Einheiten sind jetzt in der Pipeline?
Ja, Pipeline ist nochmal, also damals hatten wir ja schon gesagt, der Pipeline-Knick ist aufgehoben, das konnte ich ja im November schon sagen und nachdem wir jetzt die ganz frischen Zahlen erhoben haben, also wir sind jetzt, wir machen ja immer diesen Dreijahres-Forecast, bis 29 haben wir ein Wachstum von 38% in der Pipeline und das sind nochmal über 22.000 Einheiten.
Wow, das ist schon ganz schön viel. Finde ich, jetzt hört man ja von sehr vielen Betreibern, wir wollen expandieren. Wir kennen alle die Neubausituation. Gibt es denn Zahlen dazu oder Prozentzahlen wahrscheinlich eher, wie viel davon von dieser Pipeline Bestand und Neubau ist? Du weißt, worauf ich hinaus will, genau. Auf Umwidmung.
Auf Umwidmung, genau. Also ganz ehrlich, in unserer Erfassung bringst du mich jetzt eher gerade auf eine Idee. Vielleicht sollten wir das mal mit erfassen. Das tun wir bis dato halt einfach nicht, weil für uns kommen die Einheiten halt einfach dazu. So werden sie halt gemeldet von den Betreibern in unseren Abfragen. Insofern unterscheiden wir nicht, ob Neubau oder Bestand. Aus meinem Bauchgefühl heraus würde ich sagen, es ist mindestens 50% Bestand.
Echt, ja?
Ja.
Also euer Segment zeigt als einziges in ganz Deutschland, dass sozusagen Umwidmung gut funktionieren kann, weil sonst sieht man es ja wirklich höchst selten. Das, ja. Und das ist wahrscheinlich meistens Büro oder Hotel. Oder?
Richtig, genau die zwei. Also wir sehen viel aus alten Hotels in der Umwidmung und vor allem aus Büro. Und ich sag mal, es gibt halt ja wirklich, also auch du hast zwar schon jetzt nochmal über Leimhome gesprochen, aber an der Stelle würde ich sie trotzdem einfach nochmal nennen, weil sie sind für mich gefühlt die Könige der Konversion. Ja, also sie haben sich das ja auch wirklich ganz explizit auf die Fahnen geschrieben.
Seit Jahren. Und also das nicht erst auf den Trend aufgesprungen, sondern sie haben es ja von Anfang an fast gemacht.
Richtig. Und dadurch, dass aber ihr Portfolio eben sowieso so vielschichtig ist, ist es auch möglich. Das kann halt einfach nicht jedes Produkt. Das muss man einfach auch ganz klar sagen. So wie manche Markenprofile halt einfach aufgestellt sind, ist einfach diese Flexibilität, die du brauchst. Das habe ich ja ganz am Anfang mit deiner kurzen Frage auch schon mal gesagt. Also ja, Konversionen sind ein Riesenthema, aber du musst unglaublich viel Kompromissbereitschaft mitbringen. Ja, das haben wir in diversen Projekten immer wieder gesehen. Und sie modifizieren deine eigene CI dadurch natürlich einfach auch. Und dazu musst du bereit sein. Und das kann ein Leimhome natürlich einfacher, weil sie ja auch, wie gesagt, auch durch Übernahmen sehr stark wachsen, wo natürlich einfach auch schon mal komplett andere Grundrisse, andere Ausgestaltung, andere DNAs halt einfach vorliegen, die dann halt nur noch umgebrandet werden. Aber das heißt, du hast einfach nicht ein so stringentes Produkt. Ja, und was wir gerade.
Ist das aber aus deiner Sicht gut oder ist das schlecht? Weil oft, also.
Es macht eine Marke schwächer, weil du diesen Wiedererkennungseffekt natürlich nicht in der Tiefe halt einfach hast. Ja, und also auch aus meiner eigenen Erfahrung habe ich bei den Marken dadurch schon sehr schöne Objekte gesehen, aber eben leider auch Dinge, wo du sagst: Och, nee. Müsst jetzt kein zweites Mal haben. Ja, okay. Also diese Erfahrung habe ich auch teilweise schon halt gemacht.
Ne? Mhm. Welche neuen Brands sollten wir, du hast vorhin gesagt, es gibt nur eine Handvoll, aber vielleicht hast du ja ein oder zwei Favoriten, wo du sagst, da sollte ich jetzt mal unbedingt hin.
Ja, also das ist ja leider das, was wir wirklich so sagen. Wir sehen wirklich wenig echte neue Markenentwicklungen. Ja, also ich sag mal, wir haben viel über Moment gesprochen, wir haben über Eber Adina gesprochen. Eber Adina kommt jetzt auch nach Deutschland. Das ist das erste Objekt in Berlin unterzeichnet. Ja, also wenn das dann kommt und wer noch nicht mit uns in Wien das Objekt gesehen hat, der sollte das natürlich unbedingt tun. Also das
sehr toll in Wien. Ja, super spektakulär. Und, also fand ich
absolut. Und Berlin wird es sicherlich auch. Ja, also das sollte man unbedingt sehen. Wir bekommen jetzt also auch keine neue Marke, aber wir bekommen jetzt auch ein tolles neues Wild in Berlin. Der ist letzte Woche erst bekannt gegeben worden. Also wer auch das Wild in Wien auch mit uns zusammen angeschaut hat, weiß auch, da werden auch Maßstäbe innerhalb von der Stay City Group halt einfach auch gesetzt.
Also, na, und auch verrückt, ne? Das ist ja, also das ist ja schon ein sehr hoher Anspruch, den die da fahren.
Absolut. Und ansonsten sehen wir natürlich einfach viel aus der klassischen Hotellerie, diese Bewegungen in unser Segment halt einfach rein. Ja, also das haben wir ja auch schon über viele Jahre immer wieder auch als Trend gesagt, ne? Also, dass eine IHG jetzt wirklich ja sehr, sehr bewusst setzt auf natürlich ihre Candlewood Suites, die jetzt ja, wir warten ja immer noch auf die Eröffnung von dem ersten offiziellen echten Candlewood, was jetzt nicht umgebrandet ist, sage ich mal. Aber wenn das kommt, wird es sicherlich auch der Startschuss für eine neue Ära innerhalb von Deutschland halt einfach auch sein. Leonardo hat jetzt ja auch eine eigene Marke angekündigt. Das hatte ja vorher sicherlich auch so keiner auf dem Schirm. Wir sehen dieses Anlehnen der klassischen Hotellerie an unser Segment sehr stark, auch zum Beispiel mit Home at Best Western, ja, und dieser Kooperation mit iPartment, ja, dass man einfach einfach auch sagt. Also man will da wirklich so ein Stück weit von dem Kuchen einfach auch mitnehmen. Also das sind gerade sehr, sehr starke Entwicklungen. Wir haben im Rahmen des Consulting-Geschäftes bei uns Anfragen von Hotelgruppen auf dem Tisch gehabt. Hätten wir im Leben nie mit gerechnet, weil die einfach in der Vergangenheit nie in unserem Segment irgendwie ja sich mal bemerkbar gemacht haben. Aber die kam jetzt wirklich ganz konkret mit der Frage auch, wie wandle ich zum Beispiel ein Produkt, was eigentlich als Suiten gedacht war, jetzt zum Beispiel in Apartment-Produkt halt um, was eben sowohl Short, Medium als auch Long Stay halt einfach kann.
Ja. Dieses Anlehnen an Hospitality, also an Hotel, ist das gut oder ist das schlecht aus deiner Sicht?
Also ich sehe natürlich in dieser viel stärkeren Vermischung auch wirklich eine Gefahr. Ne, weil ich sag mal, die Wettbewerbssituation wird halt einfach immer stärker. Ja, wir buhlen alle um dieselben Gäste. Ja, und ich sag mal, auch unser Segment, man sieht es ja teilweise, die Operator kommen damit, der eine kommt besser, der andere schlechter damit halt einfach auch zurecht. Weil ich sag mal, so wie wir ganz oft auch gesagt haben, dass die klassischen Hoteliers unseren Longstay nicht gut verstehen, können auch nicht alle aus dem Apartmentbereich wirklich den Shortstay gut, weil es ist eine ganz andere Herausforderung einfach an die Operations, ja. Und das siehst du teilweise halt einfach auch in den Häusern. Und das ist die Riesengefahr, die ich halt einfach natürlich auch einfach sehe, dass unsere Produkte, die ja aufgrund einfach der Ausgestaltung, aufgrund auch teilweise der Größe, mehr Accessoires in den Einheiten und einfach auch einen ganz anderen Pflegeanspruch auch haben, einen höheren Anspruch ans Housekeeping, was wir alle wissen, was ein Schmerzpunkt auch innerhalb der Hotellerie ist. Und davor sind wir natürlich ja auch nicht gefeit. Und wenn du jetzt plötzlich die Gäste Shortstay-mäßig da so durchreißt, das tut dem Produkt natürlich nicht gut. Ja, und wenn du dann keinen starken Dienstleister oder kein starkes Inhouse-Team hast, was dir diese Themen halt einfach halt gut regelt, ja, und auch im Prinzip die ganzen Abläufe generell, die Operations besteht ja nicht nur aus dem Housekeeping, aber es ist natürlich ein großes, großes Kernthema. Ja, du siehst den Verschleiß der Produkte massiv. Ja, und das ist eine Riesengefahr. Ja.
So, was uns allen gut tut, ist jedes Jahr aufs Neue die SOAPART.
Oh. Das ist schön, das darfst du gerne noch
was
mal wiederholen.
Was für eine Brücke. Huiuiui. Die SOAPART, also Achtung, ich sage es jetzt nochmal ganz deutlich, nicht in den falschen Zug steigen.
Ja.
Denn die SOAPART am 18. und 19. November findet nicht in Leipzig statt, sondern sie findet in Berlin statt, weil 30 Jahre Apartment Service.
Auch nicht 30,
25.
Naja. Ein Vierteljahrhundert.
Ein Vierteljahrhundert. Wir haben jetzt über ganz viele Themen gesprochen, liebe Annette. Das wird auch so ungefähr das Setting der SOAPART sein.
Also grundsätzlich haben wir uns entschieden, wirklich in unserem Jubiläumsjahr hier nach Berlin zu kommen, in die Heimat zu kommen, weil wir einfach gesagt haben, auch, also, ne, also hier ist unsere Homebase, hier sitzen wir mit dem Büro, hier habe ich gegründet, ja, hier wirken wir als Team eben den ganzen Tag sozusagen für die Branche und deshalb möchten wir natürlich auch den Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres hier in der Heimat machen. Wir haben auch eine tolle Location, wir haben es ja jetzt auch gelüftet, ja, also
Metropol.
Wir gehen ins Metropol Berlin. Das heißt, also wir verlassen die klassische Konferenzbühne und gehen auf eine Theaterbühne. Das heißt, also wir werden natürlich auch dieses Jubiläum, unser Firmenjubiläum, was ja ganz, ganz eng wirklich mit der Entwicklung des Gesamtsegmentes verwoben ist, werden wir einfach auch nutzen, wirklich diesen Rückblick mal zu haben und das jetzt nicht in einem Punkt, in dem wir einfach jetzt mal so reflektieren, sondern genau diese Fragen, die du mir jetzt eigentlich hier auch im Podcast gestellt hast, wie hat sich das Segment eigentlich entwickelt? Wofür sind wir mal angetreten? Wo kommen wir her? Was war unsere DNA? Wofür stehen wir jetzt? Wo geht es auch hin? Ja, und vor allem natürlich zu sagen, okay, wir gucken, wo kommen wir her, aber vor allem auch, wo gehen wir hin? Ja, also, dass wir wirklich diese Thematik auf die Bühne bringen, zu sagen, wo befinden wir uns denn jetzt eigentlich in diesem Thema zwischen Wachstum und Weiterentwicklung, in Verschiebung, ja, zwischen Konsolidierung, ja, und Expansionsdrang? Also, wo genau hängen wir da mit dem Segment? Und wie werden wir wieder, also, ich meine, wir zeigen ja mit unseren Performance-Werten erneut, dass wir ein sehr resilientes Segment sind, ja, dass wir es geschafft haben, auch uns so einer unglaublichen Verschiebung anzupassen. Aber bringt natürlich Themen mit sich, die wir vorher einfach nicht hatten. Und das werden wir natürlich dann eben ganz stark auch fokussieren und halt auch in die Diskussionen bringen vor Ort.
Ich bin schon sehr gespannt, weil es wird ja total anders. Ich kenne ja die Soapart eigentlich nur in Leipzig. mal gucken, ob ich mich zurechtfinde im Großen.
Wobei, die Soapart ist gestartet in Hamburg. Wir waren in Berlin schon, ja. Wir waren in München. Wir waren dann in Leipzig seit 2018 das erste Mal, mit Unterbrechung dann wieder München in den Corona-Jahren.
Genau, da haben wir Studio, einmal Hybrid. Bildschirm gemacht, genau.
Genau, einmal war es komplett aus dem Studium, aber einmal waren wir auch im Adina, oben im Werksviertel. Da haben wir eine hybride Veranstaltung gemacht und dann sind wir wieder nach Leipzig zurückgekehrt. Genau, und nun jetzt in die Heimat. Also ich sag mal, wir sind mit der Soapart schon ein bisschen gewandert, aber wie gesagt, das war mir jetzt auch ein persönliches Bedürfnis in meiner Heimat, in der Stadt, wo ich gegründet habe, einfach jetzt auch die Jubiläumsveranstaltung dann zu haben.
Gut, es gibt dann auch einen Jubiläumspodcast bestimmt. Das ist dann, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, dann, also das war jetzt unser dritter, glaube ich. Also genau. Dann der vierte, den machen wir einfach zu unserem Jubiläumspodcast. Das findet dann nächstes Jahr statt, um dann wieder auf die aktuellen Zahlen zu schauen und einfach wirklich zu schauen, da bin ich auch auf die Soapart sehr gespannt, wie vor allen Dingen die Betreiber das für sich selbst einschätzen. Also es gibt ja immer so ein Gap zwischen Fremdreflexion und Selbstreflexion.
Sowieso.
Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die alle das so sehen. Auf jeden Fall ist das ja immer so ein Family-Treffen und es macht auch immer sehr, sehr viel Spaß. Ich sag's nochmal, 18. und 19. November. Soapart, liebe Annette, ich danke dir für die frischen Marktzahlen und für die Insights und wir sehen uns und bis ganz bald.
Danke dir, liebe Yvette. Schön, dass ich die Möglichkeit hatte, hier mal wieder unsere neuesten Insights zu präsentieren. Danke dir.
Bis später. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Immobilieros Podcast. Weitere Folgen gibt es auf immobilieros.de sowie auf allen Podcast-Plattformen. Aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe aus der Immobilienwirtschaft finden Sie unter immocom.com. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung und ein Abo.